eine der Top-Voices der Mediabranche, die er in den letzten Jahren geprägt hat wie kaum ein anderer. Langjähriger Vorsitzender der Organisation der Werbung treibende Markenverband, Head of Media beim Süßwarenhersteller Ferrero. Er ist meinungsstark, ausgestattet mit einem tiefgreifenden Mediawissen, daher immer fundiert und unersättlicher Neugier, was Medien, Media und Werbung angeht. Willkommen im Out-of-Home-Podcast, Uwe Storch.
Vielen Dank für die Einladung, Kai. Ich freue mich.
Lieber Uwe, der Mediamarkt ist ganz positiv ins Jahr gestartet, aber jetzt schwächelt er. Kriegen wir ein weiteres Wachstumsjahr in der Werbung oder holt uns die Konjunktur ein?
Tja, also das ist immer schwierig, die Zukunft vorauszusagen. Aber ich glaube, dass wir eine ganze Zeit eine Schwäche in dem Markt auch hatten und gesehen haben. Und es ist ja seit vielen Jahren so, dass die Werbemarkt nicht der Konjunktur vorauseilt, sondern eher hinterherläuft, leider. Und das ist sehr bedauerlich, obwohl ich auf der anderen Seite natürlich auch denke, wir haben jetzt neue Regierung, wir haben große Investitionsprogramme, nur ich bin mir nicht ganz sicher, ob Panzer und Brücken wirklich Konsum anstiften oder ob wir einfach einen Stimmungswandel brauchen. Man wünschen wäre es, aber jede Firma hat ihre eigenen Konjunkturen, ihre eigenen Zielsetzungen und da ist es schwierig. Also ich glaube, dass wir weiter ein schwieriges Jahr für uns haben werden.
Ja, man hat ja auch so den Eindruck, wenn man von ganz oben drauf guckt, dass der Mediamotor schon stottert. Und zwar so insbesondere bei den klassischen Medien. Out-of-Home hat da Glück im Moment. Aber die großen Plattformen aus Amerika, die saugen inzwischen über die Hälfte der Mediabudgets ab. Und ich habe neulich einen interessanten Podcast gehört. Da hat der Stefan Schmitter, der CEO von RTL, gesagt, dass RTL in den 3 Jahren, spätestens in 3 Jahren, mehr Geld mit Online-Streaming verdienen muss als mit seinem linearen Programm. Und jetzt können wir natürlich sagen, als Außenwerber, es ist das letzte Massenmedium, was wir hier vertreten. Auf der anderen Seite sind wir ja mittendrin in so einer ganz tiefgreifenden Transformation der Mediabranche und der Mediennutzung. Du bist ja einer, der den Markt schon sehr, sehr lange begleitet. Wie siehst du denn aus deiner Erfahrung das, was derzeit passiert? Wie transformiert sich so die Mediabranche?
Also ich glaube, dass der gesamte Mediabereich sich immer stärker digitalisiert. Aber der Kerntreiber ist zumindest aus unserer Sicht immer noch audiovisuelle Medien. Ob die jetzt linear oder nicht linear sind, das ist also ganz egal. Ich sehe diesen Begriff TV ist für mich Total Video. Und ich glaube, damit kann man am besten noch die Menschen erreichen. Für den Teil, der eben erreichbar ist. Aber es gibt eben andere Bereiche wie Außenwerbung, die sich immer auch stärker digitalisiert und damit enorme Möglichkeiten hat. Ich glaube auch, dass Radio als Massenmedium wahrscheinlich unterschätzt ist und dass wir da wahrscheinlich bessere Messsysteme brauchen. Aber wir sind in einem radikalen Transformationsprozess und auch die Daten, die wir oft sehen, bilden ja auch nicht die ganze Realität ab. Das muss man auch sagen. Also alles, was in GAFAs drin steckt, wird ja von den klassischen Statistiken unzureichend abgebildet.
Genau. Das heißt, für Werbung Treibende, in welche Richtung werden sie sich künftig verneigen, was ihr Abendgebet angeht?
Immer vor unserem Kunden. Ich hoffe nie vor irgendwelchen Publishern oder Anbietern.
Auch meine Branche, die Außenwerbung, ist ja mittendrin, du hast es gerade gesagt, in dieser tiefgreifenden Transformation vom Analogen zum Digitalen und vom Klassischen zum Programmatischen. Was bedeutet denn das für so einen Out-of-Home-Big-Spender wie dich, dass da so eine Branche sich ja im Moment, ich würde fast sagen, neu erfindet, aber ihre Wurzeln auch nicht vergisst, muss man deutlich sagen, ne? Also Klassik wächst ja genauso.
Ja, ich finde es total spannend, denn ich glaube, mit der Digitalisierung von vielen Flächen, gerade an den besonders begehrenswerten Objekten mit hohem Traffic, hat die Out-of-Home-Branche eine ungeheure Chance, quasi den TV, das Total Video im öffentlichen Raum zu werden. Und wer das geschickt macht, kann von beiden Seiten profitieren. Die Anbieter profitieren von vielen neuen Vermarktungschancen, auch für kleinere Anbieter, weil durch den Wechsel kann man, ist das Out-of-Home, was früher sehr teuer war, bis ich dann eine gewisse Reichweite hatte, kann ich das filetieren. Und auch für Werbetreibende ist es ein ganz spannendes Medium, um Botschaften, die ich quasi mit Ton in anderen Medien, in digital oder analogen Medien verbreitet habe, wieder abzuholen, also so einen Erinnerungswert zu schaffen. Und gerade für die mobile junge Gesellschaft oder viele, die morgens in die Firmen fahren, im Zug, überall, alle digitalen Flächen sind spannend, weil ich auch situativ aussteuern kann. Ich glaube, wir sehen eine ganz neue Veränderung und ich hoffe und freue mich darauf, dass dieser digitale Out-of-Home-Bereich einfach neue Chancen schafft, neue Kontaktmöglichkeiten für uns, die auch bezahlbar sind.
Ich muss tatsächlich sagen, du warst ja auch einer unserer Top-Bucher, als wir mit der Digitalisierung so richtig angefangen haben in Deutschland, ne? Einer der, wie sagt man so schön, der First Mover mit Ferrero damals. Sag mal, so ein Top-Trend der letzten Jahre mit zweistelligen Wachstumsraten ist Media im Retail-Umfeld. Es kommt ja eigentlich so aus dem Online-Bereich, obwohl es seit Ewigkeiten da logischerweise Außenwerbung zum Beispiel am POS gibt. Ist es im Moment so, über Amazon schwappt es sozusagen wieder in die echte Welt. Und da gibt es in Supermärkten irgendwelche Screens, aber es gibt auch klassische Plakatflächen auf den Zufahrten und Parkplätzen, die ziemlich gut gebucht werden im Moment. Wie siehst denn du dieses Retail-Media-Thema? Ist ja für euch als FMCG-Anbieter schon super spannend eigentlich. Wie stark wird denn das, was wir gerade erleben, den Mediamarkt beeinflussen? Ist attraktiv, oder?
Also Retail Media ist ein total spannendes Thema. Man muss genau hinschauen. Ich glaube, nicht alles, was ein Label Retail Media hat, ist auch Retail Media. Denn viele sind einfach neue Wege der BKZ-Klassifizierung. Und es ist tatsächlich so, dass ein ganz geringer Teil von Retail Media tatsächlich Media ist. Und vieles ist eben eine BKZ-Bezahlung. Das macht ja auch Sinn für viele Unternehmen, für beide Seiten, für Händler wie auch für Lieferanten. Aber ich glaube, in Retail Media, gerade wenn man es als Awareness-Medium above the line betrachtet, hat ein Riesenpotenzial. Denn ich bin ja viel dichter an dem Interessenten dran, an dem, den der tatsächlich kauft, weil ich weiß, dass der dann wirklich in den Läden einkauft. Was soll ich machen, wenn ich dir sechsmal eine Botschaft schicke, dir und deine Frau geht nur einkaufen, ohne dir nahe treten zu wollen? Aber deshalb, also ich sehe das aus zwei. Zum einen glaube ich, dass wir zielgerichteter werben können, dass wir näher an den Konsumenten dabei sind, dass wir aber viel mehr Daten noch benötigen, dass wir viel mehr Standardisierung benötigen. Und wir sollten uns nicht blenden lassen von großen Statistiken, die dann diesen Markt so aufblähen, künstlich, weil so groß ist er tatsächlich noch nicht. Aber er entwickelt sich und hat viele Möglichkeiten. In den Märkten gab es immer schon die Möglichkeiten. Das hieß früher POS-Werbung. Und wir alten, erfahrenen Hasen kennen es ja noch mit den Trennern auf der Kassenband und die Floor-Graphics und die Wobbler und was es alles in dem Markt gibt. Das ist heute digitalisierter worden. Aber auch da muss man schauen, welche denn gut funktionieren, welche nicht funktionieren. Konsumenten werden wegen einem Bildschirm an der Kasse nicht ihren Einkauf rückwärts abwickeln. Die laufen dann nicht mehr zurück und gucken, wo sie das Produkt finden. Also es gibt viele Dinge. Man muss damit mit Sachverstand rangehen. Aber es ist ein spannendes Medium, denn wenn man ein tolles Eingangsplakat hat an einem Markt oder einen tollen digitalen Screen und dort Angebote zeigen kann, Spargelwoche. Stell dir nur vor, du bist noch open-minded, fährst dann auf so einen großen digitalen Screen zu. Da ist eine Flasche Weißwein, ein toller Spargel und Kartoffeln. Also wenn das Wasser nicht im Mund zusammenläuft, dann der liebt kein Essen. Also das kann funktionieren, aber nicht alles funktioniert. Und wenn ich dann ein Produkt mache, was nicht so begehrt ist, was eher selten ist, ist schwierig, dann ist halt die Frage, ob der Konsument das in der Zeit wahrnimmt. Er hat ja wenig Zeit dafür, weil er ist ja quasi im Modus, in den Einkaufswagen, Absicherung. Der muss schauen, dass er rechtzeitig reinkommt, guckt und wird von den Lichtern, von den Eindrücken erstmal überflutet. Also das ist schon eine große Kunst. Aber ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, die man gut nutzen kann. Und Digitalisierung bringt enorme Möglichkeiten.
Du hast gerade eben das Thema auch Total Video angesprochen und gesagt, der OH kann ja auch ein Bestandteil von Total Video sein. Ist das für euch, wo ihr sagt, Retail Media könnte auch ein Bestandteil zum Beispiel einer crossmedialen Kampagne von Ferrero sein? Ein Baustein? Oder ist es vielleicht schon? Keine Ahnung.
Ja, im Idealfall ist ja Retail Media, wenn ich sage, ich habe mit Retail-Daten angereicherte Qualitätsaspekte, um meine Videokampagnen auszusteuern, angereichert, dann ist es heute schon Bestandteil von Kampagnen. Aber dafür brauche ich halt einen großen Datenpool, der relativ aktuell ist, den ich auch dann quasi Retailer XY, den kann ich ja auf allen Medien erreichen. Der muss ja nicht nur in On-Site, also ich halte viel von Offsite, wie gesagt, in dem Awareness-Bereich, in dem großen Funnel, halte ich es für wahnsinnig relevant. Aber auch es gibt, viele sagen immer, Uwe, du bist immer nur auf dem Awareness-Funnel unterwegs. Ich glaube, es gibt viele Unternehmen, für die macht es auch absolut Sinn, Retail Media On-Site und auch vielleicht dann auch handelsbezogen zu machen. Stell dir vor, ich sage immer, du bist ein süddeutscher Drollinger Lemberger Hersteller, den Wein, diesen wunderbaren Wein. Ah, den kann ich in Süddeutschland natürlich wunderbar mit Retail Media ganz zielgerichtet an die Einkäufe von der Handelsmarke A, B oder C anknüpfen und kann damit meinen Absatz steigern. Das macht total Sinn. Warum soll ich einen Drollinger Lemberger in Hamburg versuchen zu verkaufen?
Du hast gerade eben das Thema Daten schon angesprochen. Das finde ich ja spannend, weil die Leistungswerte und die Konsistenz von Daten und die Transparenz von Daten, ja, das ist, was eigentlich ja viel in unserem Mediahandwerk ausmacht. Jetzt, wenn man noch mal einen Schritt zurückgeht und zum Beispiel mal die Online-Logiken anguckt, dann sieht man, dass die GAFAs zum Beispiel überhaupt nicht interessiert oder zu interessieren scheint, was wir hier in Deutschland so treiben. Dann nutzen die teilweise die AGF, manche Anbieter, andere nutzen die ACMA mit der DNA, die ja ganz erfolgreich in den Markt gestartet ist. Macht dieses, eine Gattung hat Leistungswerte über mehrere Jigs oder vielleicht ohne Jigs oder sowas verteilt Sinn? Wie siehst denn du das aus deiner langjährigen OWM-Brille, aber auch aus deiner Kundensicht?
Also Daten aus einer unabhängigen Quelle bewertet sind immer wertvoller als Daten, die ein Anbieter anliefert. Und ich sehe noch nie so aktuell wie heute den Zwang, dass wir JIC-erzeugte Daten nutzen. Stell dir vor, diese großen GAFAs bieten heute KI-optimierte Projekte an, wo du nur dein Geld gibst, keine Zielgruppe mehr bestimmst, keine Umfälle mehr bestimmst, keine Attributionsmodelle mehr hast, nicht sicher bist, ob Brand Safety beim Suitable bist. Also wie das, also es gibt einen schönen Spruch, die dümmsten Schweine suchen sich ja Metzger selber. Also, und ich glaube, deshalb glaube ich, in dieser Zeit ist es extrem wichtig, dass der Markt auch trotz aller Konsolidierung sich auf seine Stärken zurückerinnert und wirklich überlegt, wie kann ich meine Leistungskraft in der Kombination darstellen? Und selbst wenn ich aus guten Gründen, also ich bin durchaus überzeugt davon, dass die GAFAs eine hohe Bedeutung auch am Markt haben. Und sie sind für viele Kunden eminent wichtig. Und sie werden von vielen auch immer noch unterschätzt über ihren Wirkungsbeitrag. Man braucht die nicht zu bashen. Man muss sie nur sinnvoll einsetzen. Und das ist die große Kunst. Und dann sind andere Kontakte, auch wenn sie dann auch schwieriger sind oder was es vielleicht auch teurer sind, so wertvoll, weil sie eben dann diese Reichweiten ergänzen. Das kann man sich gar nicht. Und manchmal bin ich erst erstaunt, wie es vielen deutschen Publishern schwerfällt, ihr Leistungsbeitrag richtig zu bemessen.
Wenn wir in den öffentlichen Raum gucken, da ist ja auch durch dich seit Jahren die Forderung im Markt, Leute, macht mal eine simple Währung, macht mal eine einheitliche Währung, guckt mal, dass ihr über die einzelnen Touchpoints hinweg Nettoreichweiten zum Beispiel ausweist, damit man weiß, wie eben der Kai, wenn er einkaufen geht, oder der Uwe, wenn er einkaufen geht, von A nach B nach C marschiert. Wie siehst denn du das so von der Priorität her? Ist es ein Top-Thema, was wir Außenwerber uns auf die Agenda schreiben müssen, also Nettoreichweite für den öffentlichen Raum in einer wie auch immer gearteten, ähnlichen, identischen, einheitlichen Studienlogik auszuweisen?
Das ist natürlich der große Wunsch. Wir Werbetreibende möchten eben Nettoreichweiten haben. Wir möchten sehen, was inkrementelle Daten sind. Ich glaube aber, die erste Voraussetzung ist, dass ich mal richtige, stabile Bewegungsdaten habe, dass ich wirklich auch einzelne Stellen beschreiben kann. Und da hat die Außenwerbung ja sehr viel getan in den letzten Jahren. Wir wissen um die Qualitätsverbesserung, wir wissen, wie viele Stellen abgebaut worden sind. Wir sehen die Digitalisierung, wir sehen auch die technischen Möglichkeiten, die diese Stellen heute ermöglichen. Ich bin manchmal immer überrascht, wenn man dann sagt, ich möchte mit einem Massenmedium dann den Kai wirklich erreichen. Weil ich denke, das ist wahrscheinlich der falsche Weg, weil ich erinnere mich, als die Zeitung und das Printlager versucht hatte, auf den Durchmarsch der TV-Anbieter auch Massenreichweiten zeigen zu wollen. Und das war da eigentlich der Anfang vom medialen Ende von Print, weil man sich dann mit dem falschen Gegner gemessen hatte. Und wenn Autoform sollte sich auf seine Kernstärken berufen, die temporäre Aussteuerung, wenn es digital funktioniert, die Fläche im öffentlichen Raum, der ungehinderte Zugang, man kann an einem Plakat nicht vorbeisehen. Und das ist die Stärke. Wenn ich dann sage, aber nein, ich erreiche die 25-jährige Hausfrau mit zwei Kindern in einem berufsfähigen Alter, die Nachhilfe in Englisch brauchen, bin ich mir nicht sicher.
Was im Moment kommt und auch mit dem Thema Daten zusammenhängt, das ganze Thema Programmatik. Einer der großen Wachstumsmotoren, auch im Bereich Außenwerbung, also digitale Außenwerbung, das ist so das Gaspedal derzeit, was den Wachstummotor so antreibt und ist auch bei der Form da immens wichtig. Jetzt stellt sich mir so oft die Frage, diese Vision, irgendwann kauft Ferrero 5 Kilo Zielgruppe und Ferrero ist es fast egal, über welchen Bewegtbildkanal das dann ausgespielt wird, ist naiv, oder? Wird es
Ich
nicht geben.
hoffe, ich hoffe. Ich hoffe, ich werde alles tun mit meinen Kollegen, Mitarbeitern und tollen Kollegen, die wirklich damit mit Werf und viel Passion Media betrachten. Es ist keine Community. Natürlich, Ich glaube, der Markt wird sich entwickeln mit einem Grundrauschen. Ein Grundrauschen brauchst du im Markt, für die Marken, gerade mit beiden Zielgruppen. Aber es ist nicht egal, wo du platziert bist. Es kann nicht egal sein. Weil was nützt es, wenn ich, klassischer Fall, die Börse wird minus 20% machen und Kai ist voller Sorge und guckt auf sein Depot und dann kommen Werbung von belohne ich jetzt mit Duplo. Das ist ja wirklich in dem Moment, aber wirklich sowas von egal und es stört wahrscheinlich auch. Und das ist nur ein Extrembeispiel. Also, aber der Markt wird sich schon eher und auch die TV-Häuser werden sich einer anderen Kontaktlogik annähern. Und da bin ich überzeugt davon, dass die Highlight-Leuchttürme anders preisen als Commodity, weil Commodity bekomme ich in vielen Bereichen. Und dann ist wirklich, wenn ich sage, ich habe eine breite Zielgruppe, dann kann ich die auch theoretisch in Bibel TV oder in Sailing TV oder bei Puffpuff erreichen.
Absolut. Wie wichtig ist denn ja, wenn ich sozusagen derzeit das Thema Programmatik mir angucke, dann stelle ich fest oder stellen viele ja fest in der Branche, dass man sagt, naja, bei der Außenwerbung ist es ja ganz extrem, auf was für ein Medium die Dinger dann am Ende, die Kommunikation am Ende sozusagen im öffentlichen Raum sichtbar ist. Und da gibt es eben die großen 18-Eintel-Formate, dann gibt es eben die CLP-Formate, dann gibt es die digitalen Formate. Programmatik ist ja in erster Linie digital. Die Frage, die ich mir so stelle, wir alle sind in einer Zeit groß geworden, wo wir praktisch das Ausspielen im öffentlichen Raum mit dem Impact zu schätzen wissen, weil wir die Medien halt kennen, ne? Wenn man jetzt guckt, was passiert derzeit, da kommen jetzt junge Leute aus einer Online-Welt, die unter Umständen nur noch Kontakte einkaufen. Glaubst du, dass sozusagen dieses Thema Wumms durch Größe und Platzierung von Werbeträgern im öffentlichen Raum auch künftig so eine Rolle spielen wird, wie es in der Vergangenheit passiert ist?
Also da bin ich mir nicht ganz so sicher wie du, denn wenn ich mir vorstelle, ich habe diese Infoscreens an den Bahnhöfen, wo ich quasi warte, in der Wartesituation auf meinen Zug warte und die Botschaft auch in einem Teil, wie ich sogar Bewegtbild verfolgen kann, dann hat es auch eine hohe Wirkungskraft, vermute ich, wahrscheinlich durchaus vergleichbar mit einem riesigen Plakat, wo ich im Auto dran vorbeifahre. Also Kontakt ist nicht in Kontakt, aber da muss man wahrscheinlich genau mit der Kreation überlegen, wie ich dann mit reagiere. Wenn ich ein neues iPhone 26 im deutschen Markt zeigen möchte, dann muss ich wahrscheinlich das ganz, ganz, ganz groß zeigen. Dann muss ich aber, das muss zu dem Größe passen. Oder wenn ich eine ganz tolle Wodka in dem Hamburger Ausgehviertel dann präsentieren möchte. Ich glaube, es kommt immer auf die einzelnen Botschaften an. Aber so wie wir heute sagen, wie wirkt denn ein großer Bildschirm, ein kleiner Bildschirm? Den Abstand, den du vom Auge zu deinem mobilen Funk hast, oder dem Mobilgerät, ist ja fast der gleiche, wie wenn du im Wohnzimmer auf den großen Bildschirm schaust. Also, deshalb muss ein bisschen ähnlich gucken. Ich glaube, wichtiger ist die Situation, wo die Werbung rezipiert wird. Also, in welcher Situation nimmst du die Werbung wahr? Und wenn du die Wartesituation an den Bahnhöfen hast oder in Einkaufszentren, also, wenn du dich damit beschäftigst, ist es wahrscheinlich eine höhere Wirkungskraft, als wenn du den en passant Wirkung hast und dich mal viel auf den Verkehr oder deine Beifahrer, deine quälenden Kinder im Hintergrund konzentrieren musst.
Wir stellen ja auch fest, dass in Agenturen sozusagen dieses Wissen um die Außenwerbung immer eins ist, wo wir oft gerne unterstützen, aber natürlich in der jungen Generation, die sehr online geprägt ist, durchaus auch nicht immer so ganz vorhanden ist. Darum gibt es ja auch die Spezialagenturen. Und wenn man sich die Mediaagenturen mal anguckt, da stellen wir international ja was fest. Wir kennen die ja beide gut. Du aus Kunden, ich ja teilweise aus Insight-Brille. Dann stellt man fest, was so derzeit ansteht. International sind so Elefantenhochzeiten. Das eine ist die Omnicom mit der IPG. Das ist im Werden. Und das zweite, man hört irgendwie WPP Media und Dentsu, irgendwie brodelt die Gerüchteküche. Da könnte irgendwas sich anbahnen. Also Konsolidierung unter dem Margendruck ist vielleicht das Stichwort. Wie ist denn so deine Prognose, wie sich die Agenturwelt entwickelt? Also was die Großen, was die Kleinen, was sozusagen die Kundenlogiken angeht.
Ja, also ich weiß nicht unbedingt, ob ich den Vorteil als Kunde habe, wenn sich zwei große Agenturen zusammenschließen, aus Renditegründen. Dann denke ich immer, was ist eigentlich das Objekt der Rendite? Das bin da ich. Also ich denke mal, gerade in dieser fragmentierten Welt und wo es sehr viel um Know-how, um Kundenwissen und Kundenbeziehungen geht, sind eigentlich gewachsene Beziehungen enorm wichtig in dem Bereich. Und ich glaube, wie hat er früher schon mal den Todgesang der Agenturen gehört, sagten, es wird alles heute automatisch, programmatisch. Ich glaube, es ist eher der Gegenteil der Fall, weil wir auch in den Unternehmen überhaupt nicht mehr diese Ressourcen aufbauen können, die Schritt halten können mit der Veränderung der Technologie. Und wir brauchen Berater. So was, du hast unglaublich viele digitale Rechtsberater, aber es gibt weiterhin die Rechtsanwälte. Die brauchst du auch viel stärker noch als früher. Und ich glaube, wenn die Agenturen jetzt auch auf den Weg gehen, uns zu begleiten, sagen, was sind die richtigen Möglichkeiten und das wirklich vielleicht auch in anderen Vergütungsmodellen, anderen Abrechnungsarten verstehen, was auf sie zukommt, weil sie sind eigentlich die besten Berater. Also, du hast einen Energieberater, der sagt dir, welche Wärmepumpe du brauchst. Du bezahlst so Unmengen an Geld, aber keiner blickt dir, wie du Geld investierst, hunderte Millionen für eine gute Beratung in den Medienagenturen. Die Bedeutung steigt, meiner Ansicht nach. Ich hoffe, dass es auch von allen so wahrgenommen wird und auch, dass die Agenturen sich auf dieses Geschäftsmodell der wirklichen Beratung, der Schleusenwärter im Interesse des Kunden wahrnehmen.
Das finde ich super interessant, weil man hat ja manchmal so den Eindruck, dass es nur noch um Konditionen kneten geht, aber im Prinzip heißt es ja, die Strategie und die strategische Kompetenz der Agenturen wird wieder wichtiger. Ja, ne? Das
Da bin ich
heißt.
absolut überzeugt von. Da bin ich absolut überzeugt davon. Gerade wenn der Markt schwieriger wird, wenn die Herausforderungen größer werden, ist ja dann die Kommunikation das Entscheidende. Wenn ich zwei Tafeln Schokolade habe, also wahrscheinlich sind beide Schokoladen nicht schlecht. Wahrscheinlich. Hoffentlich. Aber dann entscheidet doch der Griff des Konsumenten die Kommunikation.
Ein Thema, was uns beide in den letzten Jahren sehr viel beschäftigt hat, sind Werbeverbote. Und wir haben tatsächlich ja zusammengesessen in Anhörungen von Parteien nebeneinander auf der Bank und haben geguckt, was sie so erzählen und haben unsere Position da kommuniziert. Im aktuellen Koalitionsvertrag der Bundesregierung spielt das Verbot von Werbung glücklicherweise keine Rolle. Daher ist das Thema auch nicht Aufmacher unseres heutigen Gesprächs. Im letzten Jahr wäre es wahrscheinlich ganz anders gewesen. Erleben wir in der Politik gerade eine Rückbesinnung auf den mündigen Konsumenten?
Das würde ich hoffen wollen. Ich glaube aber, dass wir uns mit der Situation auseinandersetzen müssen, dass von der europäischen Gemeinschaft, dass wir weiterhin große Risiken haben, dass man sagt, wir müssen den Bürger vor sich selbst schützen. Und dieses sehr, sagen wir, von oben gedachte Denken, etwas Gutes tun zu wollen, um was Schlechtes zu vermeiden, wird weitergehen. Ich glaube, es ist nicht so, dass wir auf der europäischen Seite oder auch weltweit sehen, dass man an den mündigen Bürger tatsächlich glaubt. Den glaubt man nur in Teilbereichen. Den glaubt man bei der Wahl, man glaubt ihn bei manchen anderen Dingen, aber man glaubt ja nicht in den täglichen Verzehrsgewohnheiten oder täglichen Konsumgewohnheiten. Also wir werden weiterhin damit uns beschäftigen müssen, dass von welcher Seite auch immer Ideen für Einschränkungen der Werbefreiheit kommen. Politisch gewünscht, vielleicht auch strukturell gewünscht, siehe Amerika, die ganzen Diskussionen, Diversity Inclusion. Also wir werden immer wieder Angriffe auf Meinungsfreiheiten sehen, aus welcher Ecke auch immer. Und ich glaube, da müssen wir als Bürger eben wachsam sein und auch als Institutionen, als Verbände, dass wir dort nicht der Idealfunktion folgen, sagen, ich möchte was Gutes erreichen, nämlich was Schlechtes mache, nämlich Verbote erstelle. Das ist meine ganz große Furcht und ich glaube, die wird auch in den nächsten Jahren Bestand haben.
Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Werbung als Mittel zur Meinungsbildung ist ja in der Marktwirtschaft unverzichtbar. Und du hast in deinen Beiträgen zu dem Thema immer wieder klar gemacht, dass es Werbung einen Wert für die Gesellschaft auch hat. Für neue Produkte, die sich irgendwie durchsetzen müssen, wie genauso wie für etablierte Marken, die eben den Leuten klar machen müssen, hey, uns gibt's und wir sind nach wie vor relevant. Ich frag mich manchmal, was ist so der Common Sense? Also ich erlebe ja, wir leben natürlich wir in unserer oder bewegen uns in unserer Werberbubble, in unserer Media- und Marketing-Bubble. Da gibt es Leute, glaube ich, die sehr viel wissen, ja, das ist der Wert der Werbung. Aber mein Eindruck ist, und ich hoffe, der täuscht mich nicht, dass es doch immer wieder Gruppen gibt, die eben sagen, Werbung als Werbung ist was, was mich manipuliert, was in Anführungszeichen eine Gesellschaft, wie sagt man so schön, eher eine Richtung in eine konsumfreundliche Richtung dreht, die wir gar nicht wollen. Wie siehst du denn im Moment so den Mainstream und den Common Sense bei dem Thema?
Ja, wir sind auch die junge Generation, ist eine Generation, wir wollen alles up for free. Das bedeutet also, wir sind voll, also wenn ich mich erinnere, in meiner Jugend haben wir uns doch gegen die Volkszählung gewehrt, mit Händen und Füßen, wegen relativ harmloser Daten. Was heute Menschen kommunizieren freiwillig, ist echt erstaunlich. Und deshalb ist das so ein bisschen so eine hybride Gesellschaft, die auf der einen Seite sagt, nein, wir wollen auf keinen Fall Werbung sehen, aber trotzdem wollen wir im öffentlichen Raum die Toilettenanlagen haben, die Fahrradverleihe und alles, was die Außenwerber da in die Städte stellen, die Stadtmöbel, ihr nennt es ja Stadtmöbel, die ja faszinierend sind. Und keiner möchte das Dunkelland zurückhaben, was wir damals, als wir alles in die DDR gefahren sind, gesehen haben, dieses schreckliche Dunkle. Und also die Menschen möchten schon die Buntheit, die Farben, die Freude auch an die Ideen, dass man sich über diskutieren kann. Aber vielleicht ist es so, dass wir oftmals nicht wissen, dass es alles seinen Preis hat. Es kostet alles seinen Beitrag. Und wenn ich heute sage, ich muss GEZ bezahlen und sagen, na, dann möchte ich keine Werbung haben. Aber das wird nicht reichen. Und dann habe ich ein limitiertes Angebot. Und dann steigt der Preis vom Stern, steigt eben halt ums Doppelte. Und das müssen wir halt noch viel klarer den Menschen machen. Im Leben ist halt nichts umsonst. Und die Datenlieferung, die ich heute an die Social Medias liefere, das ist ja viel mehr als ein Plakat an der Bushaltestelle. Also wirklich.
Zum Schluss, one more thing, wie man so schön sagt. Du hast blickst zurück auf zwei Legislaturen als OWM-Vorsitzender. Gab es da aus deiner Sicht ein Highlight, wo du sagst, das hat dich in dieser Zeit am meisten bewegt?
Ja, ich fing damals, ich habe 2008 so eine Rede vom Uwe Becker, die fiel mir in die Hände. Das ging damals schon um Werbeverbote. Und da wusste ich auch, was mich damals schon getriggert hatte. Also mich hat damals schon die Idee, dass irgendjemand mir vorschreibt, was ich sehen kann als mündiger Bürger, umgetrieben. Und das hat mich über die Jahre hin beschäftigt. Dieses Thema der Werbeverbote, dann habe ich eine Arbeitsgruppe damals in der OWM gegründet, wie man mit, glaube ich, mit Pleon hatten wir so ein Konzept gemacht, die Kinokarten werden teurer, es gibt keine Bushaltestellen mehr. Alles, um den Menschen klarzumachen, welche Bedeutung Werbung im öffentlichen Raum in allen Bereichen haben kann. Die Kinokarte wird teuer. Es wird ja alles, muss man sich vorstellen, in allen Bereichen, wo Werbung einen Einfluss hat. Meinungsvielfalt wird reduziert. Und das ist eigentlich, glaube ich, dieses ganz entscheidende Thema. Werbung macht nicht nur Spaß, weil ich das fachlich oder, sag mal, von der Branche, die bunten Farben und die, ich kann mich schon lange über Werbefilme unterhalten. Aber es hat auch eine Funktion für jeden Einzelnen. Selbst wenn ich nicht unbedingt das Produkt brauche, aber wie oft schmunzeln wir über eine tolle Werbung? Also es gibt so viele Beispiele, wo man sagt, da hält man sich abends, sagt, hast die Werbung gesehen, das ist toll. Und das ist einfach ein Beitrag zu dem ganz normalen Leben, was wir brauchen. Und wenn man das einschränkt, aus welchen Gründen auch immer, du kannst ja tausend Gründe finden, Werbung einzuschränken. Du sagst, naja, wir brauchen keine Autos mehr, Umweltschutz, ich sag, keine Werbung für Autos. Selbst die High Heels, mein Lieblingsbeispiel. Da sagen die Orthopäden, die Frauen haben damit einen krummen Rücken. Es gibt immer gute Gründe. Und das wäre doch schrecklich. Und deshalb lass uns dafür kämpfen, dass wir Dinge, die verboten sind, Dinge, die total schädlich sind, wo man nicht sagen kann, nee, das ist schade. Gesundheit. Natürlich haben wir eine Verantwortung für Menschen, für schützenswerte Gruppen. Aber Werbung ist auch ein wichtiger Bestandteil des Lebens.
Absolut. Ganz, ganz zum Schluss noch eine letzte Frage. Du hast ja deinen Posten gerade zur Verfügung gestellt. Turnusmäßig scheidest du als OWM Vorsitzender aus. Was gibst du denn deiner Nachfolgerin oder deinem Nachfolger mit auf den Weg?
Kämpft für die richtige Sache. Seid überzeugt und man riskiert auch mal eine zugespitzte Meinung.
Uwe, ganz lieben Dank. Das hast du, glaube ich, in den letzten Jahren sehr gut gemacht, die zugespitzte Meinung zu kommunizieren. Ganz vielen Dank, Uwe.
Sehr gerne, hat mir richtig Spaß gemacht mit dir.
Das war Uwe Storch, Head of Media bei Ferrero und bis vor kurzem OWM-Vorsitzender im Out-of-Home-Podcast.